aber ich habe mir echt Gedanken gemacht, ja, wie lange ich in dieser Modewelt sein will. Mhm. Und dann traf ich den Dalai Lama und ich habe ihm einen Brief geschrieben. Genau, ich habe dem Dalai Lama einen Brief geschrieben und er hat auch geantwortet und dann haben wir uns kennengelernt. Der Start von Heroes of the Sea war vor 4 Jahren und damals hatte man mir schon gesagt, ja Jörg, das Thema ist doch total durch. Ja, ich meine, diese ganze Umwelt...
Wie kann man denn sagen, dass das Thema durch ist?
Das ist durch,
das
Thema
kann man nicht.
Das ist,
ja, das ist jetzt abgehakt.
Genau.
Leute. Jörg Hovest, 42 Jahre, Dokumentar-, Werbe- und Modefotograf aus München und Autor. Er entschloss sich, seinen Traum zu verwirklichen, nachdem er einen Brief schrieb, gerichtet an ein Lama. Entschuldigung, an den Dalai Lama.
Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt.
Präsentiert von Gelory Voice Halstabletten.
Gelory Voice, besser gut bei Stimme.
So.
Cheers!
Cheers.
Mit Kaffee. Oder?
Mit Kaffee. Ja, ich muss sagen, die hat mir irgendwie die falsche Milch gegeben, sondern so
Hafermilch, oder?
Hafermilch,
genau.
Ja.
Hat sie mich auch gefragt, wollte ich aber nicht.
Mhm. So mich hat sie nicht gefragt und ich habe auch so, oh, ich habe wahrscheinlich, ich gebe so einen Look von, als ob ich so Hafer bin. Nee.
Okay.
Nee, aber sonst. Wo kommst du gerade her eigentlich?
Ich komme aus...
Du kommst ja nämlich ursprünglich aus München, oder?
Ich komme aus München, aber habe einen kleinen Umweg in Berlin gehabt und habe dann noch jemanden aufgepickt und jetzt, es ist tatsächlich kürzer und schneller, wenn du über Berlin fährst.
Über München oder wie? Ja,
München,
ach,
Berlin,
krass.
Hamburg, ja.
Krass, ja, stimmt, weil da jetzt
das sind nur 50 Kilometer mehr, aber du hast keinen Stau und ich fahre immer über Berlin.
Wir können aber da reinspringen, wovon du gerade erzählt hast, weil da sind meine kleinen Ohren sehr groß geworden. Und zwar... Wie viele Tage warst du? Was? Erzähl mal.
Ich bin 50 Tage über den Atlantischen Ozean gerudert, genau. Hatte einfach mal Bock zu.
Oh mein Gott. Ja, ich war vorgestern bei McDonald's.
Ja,
und du warst, das ist ja 50 Tage über den Atlantik. Wie
apropos
war das?
McDonald's, ich habe mich von Expeditionsnahrung ernährt, ja.
Und was ist das?
Das ist quasi gefriergetrocknetes Allerlei in sämtlichen kulinarischen Highlights umgepackt in Tüten, was man einfach mit kochendem Wasser aufmischt und dann zu sich nimmt.
Also von wo bis wo? Wie?
Wir sind in Gran Canaria gestartet und mit Ziel auf Barbados sind wir einfach in möglichst gerader Linie zu dritt mit 2 Freunden dort rüber gerudert.
Und wie lange rudert man an einem Stück?
Man rudert immer. Also um das zu schaffen, musst du 24 Stunden rudern. Wir hatten nur 2 Rudersitze und haben das versucht, quasi in einer Dreierschicht von 3 Stunden durchzuziehen. Und somit hat jeder 12 Stunden am Tag gerudert. Und dazwischen schläft man ein bisschen, dazwischen isst man ein bisschen, versorgt seine Wunden und versucht irgendwie klarzukommen mit dem Leben.
Und wie kam das? Kamst du auf diese Idee?
Genau, die Idee zu dieser Ruderüberquerung ist eigentlich eine ganz andere. Also ich habe ein Projekt zur Rettung der Meere ins Leben gerufen, vor ungefähr 3 Jahren durch eine Kickstarter-Kampagne, die ich in Davos vorgestellt habe, auf dem Weltwirtschaftsforum. Und mein damaliges Ziel, welches immer noch dasselbe ist, war eine adäquate Lösungsansatz zu allen Problemen zu finden. Das heißt, wir haben große Probleme auf den Ozeanen, vom Klimawandel bis zum Temperaturanstieg der Meere, von Korallensterben, illegale Fischerei, Plastik und so weiter und so weiter. Mhm. Und daraus ist ein Dokumentarfilm entstanden, der dieses Jahr im Sommer rauskommt und als Buch, das es schon im Handel gibt, Die Helden der Meere.
Wollte ich gerade sagen, das war es, Helden der
genau.
Meere.
Genau. Und ich habe aber in dieser Zeit bemerkt, dass es, also zum einen ist es natürlich schockierend, was man dort erlebt auf diesen Hotspots dieser Welt, aber zum anderen ist es auch total euphorisierend und schön zu erleben, wie viele Helden es da draußen gibt. Also Helden im Sinne von Menschen, die eine Lösung haben. Wir reden hierbei von Wissenschaftlern, von Vordenkern, Visionären, aber auch von kleinen Gruppen oder der einzelne Mensch, der einfach diesen Ist-Zustand verbessern möchte durch seine tägliche Arbeit. Und das ist etwas sehr Heldenhaftes, was ich so aufgenommen habe und zeigen möchte. Mhm. Und darüber hinaus habe ich gemerkt, es gibt nicht nur 10 oder 20 oder 100 Helden, es gibt tausende Helden. Und die Welt ist auch nicht wirklich so im Arsch, wie wir es immer alle in den Medien erfahren. Und ich glaube, das ist ein positiver Gedanke, mit dem wir spielen müssen, diese ganzen Helden, diese ganzen Lösungsansätze dem Menschen zugänglich zu machen. Und daran arbeite ich heute noch. Es wird eine weltweite Datenbank geben, so etwas wie Wikipedia für die Ozeane mit visuellen Content. Und das ist quasi mein Hauptziel. Ja? Ich möchte einen Impact schaffen dafür, dass wir die Ozeane noch retten können.
Wow.
Oh ja, und jetzt hier der Übergang. Du hast was ganz anderes gefragt. Und dafür,
wie geht's? Genau,
jetzt fällt mir die Frage wieder ein. Und zwar habe ich mir dafür eine kleine Promotion-Aktion ausgedacht. Andere Leute sagen jetzt, okay, dann druck doch einen Flyer oder Visitenkarten. Ich habe gesagt, nee, ich muss irgendwie was machen, wo dann irgendwie alle hingucken. Und was vielleicht so eine Aufmerksamkeit in den Medien erzeugt, dass ich auch Einladungen kriege, so wie bei dir hier heute im Podcast, da kann ich drüber sprechen. Also wir haben für die Helden der Meere, nicht für uns selbst, den Atlantischen Ozean in einem winzig kleinen Ruderboot zu dritt überquert und das war ein Höllentrip.
Shit.
Das war ein Höllentrip, aber großartig. Großartig.
Ja. Also ich glaube, also ich kann es nicht so ganz begreifen, mein Gehirn ist nicht, dass ich das verstehe, dass man das wirklich machen kann. Zwölf Stunden
damals
lang.
Damals auch nicht.
Ja. Also.
Es ist eine irre Herausforderung. Also sowie physisch als auch mental ist es eine Challenge, der wir uns fast nicht gewachsen waren, ja, die man auch schlecht vorbereiten kann, weil wir haben nun mal in Bayern kein Meer, aber...
Genau, und wie sind jetzt die Freundschaft? Also es waren zwei Kumpels von dir.
Ja, genau. Es sind also zwei Kumpels. Der eine, Andreas Stollreiter, ein Orthopäde aus München, mein langer, langer alter Freund. Bei dem wusste ich genau, egal was ich ihm vorschlage, der sagt ja. Weil er war schon mit auf meinen Reisen in Tibet, er war schon mit in Südamerika, tief im Dschungel. Also wir haben schon extreme Dinge hinter uns. Und obwohl er eine große Phobie dem Meer gegenüber hat, wusste ich, der ist sehr loyal, der ist treu und der schafft das allemal, weil er ist echt fit.
Mhm.
Und dann ging es darum, wen findet man, ne? Wen fragt man? Also ich glaube, für so einen Trip kann man nicht einfach seinen Nachbar oder seinen...
Das finde ich mal so auf einer Party so, hey, was machst du dieses Wochenende?
Genau.
Hast du Bock?
I promise, genau.
Geil!
Woo! Und wie das so ist im Leben, es gibt zwar keine Zufall, aber es gibt tolle Begegnungen und ich bin ein Referent und halte viele Vorträge dort draußen über meine Reisen. Und da wurde ich eines Tages von einem Unternehmer, einem Immobilienunternehmer in Frankfurt gebucht, der heißt Rainer Ballwanz. Und am Ende dieser Show oder meinem Auftritt hatte mich das Publikum gefragt, ja Jörg, was machst du denn als nächstes oder was würdest du dir wünschen für die Zukunft, was man noch machen könnte? Ja, und da fiel mir auch nichts Besseres ein, als meinen lang ersehnten Traum mal auszusprechen. Ich habe gesagt, eines Tages möchte ich mit dem Ruderboot über den Atlantischen Ozean rudern. Und dann guckt dieser Rainer Ballwanz mich an und denkt sich, das gibt's doch nicht. Ich hatte denselben Gedanken schon so vielen Jahren. Und er hat es aber nicht realisiert, weil er keinen Partner hatte, ja, in dem Sinne. Und dann habe ich gesagt, Rainer, gib mir einfach deine Hand, wir machen das.
Oh Gott.
Und somit war das Dreier-Team geboren.
Ach, wie schön.
Mhm. So war das. Und dann beging die Arbeit. Das war vor ungefähr anderthalb Jahren. Ne? Anderthalb Jahre Logistik, Proben, Trainieren, Vorbereitung. Wir sind alle unerfahrene Ruderer, aber wir sind überhaupt keine Ruderer. Wir haben noch nie vorher gerudert. Ja? Wir haben noch nicht mal ozeanische Kenntnisse. Keine Ahnung, wie ist es da draußen mit Wellen, navigieren? Keine Ahnung. Ja? Wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt.
Hattest du denn einen Moment, wo du gedacht hast, oh, jetzt wird's knapp, jetzt ist es so, wo du dachtest, jetzt könnte, wenn jetzt was passiert, waren da so Erlebnisse?
Es gab viele solche Momente. Wir sind unglücklicherweise in einen heftigen Sturm geraten am Tag 5. Und wurden dann mit 8 Meter hohen Wellen konfrontiert in einer echt ungemütlichen Nacht. Ja. Und wenn man sich vorstellt, wie klein der Mensch ist, wie klein man auf so einem winzigen Boot
ist. Und wie weit
Boot
warst du vom Land?
Ja, das Land haben wir seit Tagen nicht gesehen. Ne? Also,
oh mein Gott.
Das ist der Atlantische Ozean. Ja. Ja.
Holy moly.
Ja. Wir hatten einen Operator, der Chris Martin aus London, der hat das alles per Satellit verfolgt. Und der hat uns jeden Morgen so eine Art SMS geschickt auf unserem Tracker. Und da standen dann immer die Windstärken
und
die Wellenhöhen drin und das fing irgendwie an mit am zweiten Tag schon 5 Meter und wir so, okay, jetzt wird's hart, ne?
Habt ihr mit 5 Metern schon geprobt gehabt?
Nee, überhaupt nicht. Wir sind direkt in diesen Sturm rein und aber das war okay. Wir waren voller Adrenalin, wir wollten los, wir waren echt ambitioniert, da durchzugehen. Und mit jedem Tag, mit jeder SMS, jeden Monat stand da irgendwie 1-2 Meter mehr in der SMS. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, hat der sich verschrieben, ey, da kommen jetzt 8 Meter, 9 Meter hohe Wellen auf uns zu. Shit, ja. Und das war heftig. Und dann fühlt man erstmal, wie winzig man ist. Ja, dann merkt man erstmal, was man hier angestellt hat. Aber interessante Erfahrung.
Also das ist ja dann wirklich ein Auseinandersetzen mit dem Tod, oder nicht?
Ja, viele fragen uns immer, hattet ihr Angst? Aber ich erinnere mich gut, man reflektiert diese Situation erst Tage später, weil wenn man wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation ist...
Klar, der Adrenalin, alles.
Seine Sinnesorgane sind so geschärft, man ist jetzt nicht in Panik oder so, man ist eher ruhig, aber extrem gespannt. Ja? Man hat überhaupt keine Zeit für ängstliche Gefühle, also 0,0. Man ist da und versucht, alles richtig zu machen. Die ganzen Sicherheitsparameter, die Rettungswesten, die Leinen, der Sturmanker, all diese technischen Dinge in einer permanenten Überwachung. Ja, der Sturm ging 14 Stunden lang, die ganze Nacht durch. Ja, keiner von uns hat auch nur gewagt, eine Sekunde das Auge zuzumachen. Ja, wir waren da und dachten, oh shit. Ja, aber wir hatten keine Angst und irgendwie... Nach 14 Stunden wurden die Wellen etwas kleiner, also ein Sturm hört ja nicht so abrupt auf und irgendwann sind wir dann diese Riesenwellen gerudert und gesurft und das war dann irgendwie der geilste Tag der ganzen Reise. Ja. Und dann Tage später haben wir uns dann überlegt, hey, leck mich am Arsch, wir hatten schon einen harten Start, ne? Das waren echt Riesenwellen. Aber ja, Angst hatten wir gar nicht, nee.
Mhm. Okay, für die Zuschauer da draußen, ich sitze hier gegenüber mit Mund, mein Mund ist offen. Hattest du schon andere Aktionen, die so krass waren?
Ich hatte mit Sicherheit viele andere Situationen, die gefährlicher waren, aber in dem Fall war es nicht die Natur, die mir gefährlich, die zum gefährlichen Faktor wurde, sondern der Mensch im Allgemeinen. Und das ist schon eher unberechenbar und da kommt man schneller in eine Situation. Ja, ich war in Krisengebieten, ich war in Tibet, ich musste mich vom Militär verschanzen. Ich habe 100 Tage in Tibet eine große Geschichte für den Dalai Lama, ein Freund von mir, dem ich das versprochen habe. Ich war bei den indigenen Völkern in Südamerika. Also wir waren bei Guerillakämpfern in Kolumbien. Und also krasse Momente, bewaffnete Soldaten, Truppen. Das sind gefährliche Momente, wo man echt Angst hat. Ja. Aber mit der Natur muss man umgehen, wenn man in ihr ist. Ja. Und da darfst du keine Angst haben. Mhm. Man kann vor den Menschen Angst haben, aber nicht vor der Natur.
Mhm. Und wie kam es denn zu dieser Leidenschaft, speziell zum Ozean?
Oh, das ist eine gute Frage. Also der Ozean, ich glaube, in jedem von uns steckt ein Teil Ozean. Das ist dieses Grundelement unserer Erde, das Grundelement unseres Körpers, Wasser. Und ich habe schon immer eine tiefe Verbundenheit zum Meer gespürt. Und nach meinem zweiten großen Projekt, 100 Tage Amazonas, wurde die Frage laut, was mache ich als nächstes? Ja, und das ist gerade jetzt in dieser Zeit, wo diese Thematik der Weltmeere sehr groß gespielt wird, ein aktuelles Thema, ja, und ich dachte mir, die Ozeane wären naheliegend. Ich greife das mal an, ja, und ich erinnere mich noch gut, das war der Start von Heroes of the Sea, war vor 4 Jahren, und damals hatte man mir schon gesagt, ja, Jörg, das Thema ist doch total durch, ja, ich meine, diese ganze Umwelt...
Wie kann man denn sagen, dass das Thema durch
das ist? Das durch,
Thema
ja,
kann
das,
man nicht...
Das ist,
schon, ja, ist jetzt abgehakt,
genau.
Leute.
Man kennt ja diese Stimmen, ne, diese so, oh, schon wieder irgendein Plastik-Thema,
ja, klar, das ist ja auch immer, es gibt ja auch immer so Wellen, was gerade in ist, worüber man sich jetzt beschweren kann.
Richtig,
und so.
ja, also ich habe nie auf diese Stimmen gehört, aber ich wusste schon damals, okay, dieses Thema ist alles andere als durch. Ja. Das war noch vor Greta Thunberg. Dieses Thema fängt jetzt richtig an. Ne? Und somit habe ich, glaube ich, ich möchte jetzt nicht von einer Punktlandung reden, aber ich glaube, ich bin sehr aktuell mit diesen weltweiten Themen, die ich hier publiziere und von denen ich spreche.
Ja, ich weiß noch, das war, wo ich noch ein Kind war, es gab immer mal wieder so kleine Sachen, die eine ganz große Auswirkung hatten. Und damals, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber doch in deinem Film zeigst du das auch. Diese, wenn du ein Biercans kaufst oder eine Cola, da gibt es ja diese Plastik...
Sixpacks,
genau, richtig. Da war halt anscheinend irgendwie so ein Bild, was sehr stark war von einem Delfin und daraufhin haben sie das alles geändert und jetzt war es mit dem Strohhalmen und dem... Turtle, oder?
Ja, genau.
Genau, da war das...
Klar, das sind Eindrücke, die schockieren. Wir werden quasi echt teilweise nur über sowas heute emotionalisiert.
Wollte ich gerade sagen,
ne?
Das ist absolut, das war eine meiner Fragen, wo ich gedacht habe, so, es ist ja absolut krass, dass diese Bilder entstehen und das dann was bewirkt, die so grausam sind, dass man erst das haben muss, um zu sagen, man ändert es. Und dann, dass die, also wahrscheinlich tickt der der Durchschnitt, also wenn ich so sagen will, ich werde dich jetzt schon absetzen, weil es ist halt einfach so, dass du so der Vorreiter bist und dass die meisten einfach sagen, okay, brauchen dieses Bild, um dann halt bei Starbucks zu sagen, ich habe keinen Strohhalm mehr.
Ja, ich glaube, am Ende braucht es noch mehr als das. Es sind die einen Bilder, aber wer hat den Zugang zu solchen Bildern? Ja, also im gewissen Alter haben wir alle mal Nachrichten gesehen oder irgendwelche Sendungen oder irgendwelche Zeitschriften gelesen, dann sehen wir das. Aber was ist mit der neuen Generation? Was ist mit älteren Generationen, die das vielleicht nicht kennen? Ja, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt heutzutage ist, dass dieses Thema irgendwo so präsent ist, dass das auch jeder schon bemerkt hat. Also egal, ob er für 10.000 Euro auf den Malediven macht oder in Norderney am Strand rumläuft, jeder sieht diese Verschmutzung, jeder hat schon mal ein verendendes Tier gesehen, jeder wird täglich konfrontiert von diesem Überfluss an Verpackungen etc.
Ja,
etc.
Absolut.
Und somit entsteht eine weltweite Bewegung. Ja.
So ganz, also es passiert halt langsam, aber es ist halt ein Thema und es ist jetzt definitiv 2020 so viel mehr präsenter als 2013 oder so. Also ich selbst sehe es bei mir. Ich weiß, dass ich 2013, also es ist mir auch wirklich peinlich, das zu sagen, ich war, da habe ich noch in den Staaten gelebt und da ist ja alles aus Plastik gewesen. Also da bekommst du 3 Plastiktüten und ich weiß, ich war bei irgendeinem Starbucks oder sowas, hab mir einen Becher geholt und der war mir zu heiß und hab dann noch einen Becher drunter bekommen. Also war so, hier noch mehr Plastik und das nochmal ein Plastik. Klar. Und das war so klar, meine Finger sind zu heiß für diesen Plastikbecher, ich brauche noch einen Plastikbecher. Bis ich, da war halt keine,
Es ist keine Awareness, da denkt keiner drüber nach.
Und dann, es war halt dann
Customer
später.
Customer comes first,
Weil America is America's first, das ist halt so. Und jetzt, natürlich dann durch, meine Ignoranz ist, habe ich ein bisschen wegputzen können und dann habe ich ein bisschen und dass ich jetzt denke, so ja klar, ich nehme meinen Becher mit oder man achtet sofort darauf, dass man sagt, ja ohne das und das glaube ich einfach nur von den ganzen Impulsen von außen. Und jetzt in Amerika hat sich auch auf jeden Fall auch was geändert, muss ich sagen, also speziell in den großen New York und LA und so, mitten in Amerika, weiß ich nicht,
absolut,
das wahrscheinlich so viel.
Es schlimm. Wird sich auch noch viel mehr ändern, aber wir müssen auch realisieren, dass wir, ich möchte nicht sagen, unbedingt fremdgesteuert sind, also jeder hat so sein kleines Stück dazu selbst beizutragen, aber am Ende sind es tatsächlich die großen Konsumfirmen, die quasi uns Produkte liefern, die wir alle konsumieren, auf die wir auch gar nicht verzichten müssen und die müssen sich anpassen, weil wir die Stimme erheben, dass wir eine Veränderung brauchen und ich glaube, das ist ein sehr schöner Trend in puncto Nachhaltigkeit, dass Firmen reagieren auf unsere Wünsche und das muss einfach noch viel stärker werden. Ja. Und ich glaube, da sind wir aber auf einem guten Weg.
Wie ist so deine Biografie? Wie ist das entstanden, dass du so ein toller Mensch geworden bist?
Also, weil ich war ein Teufel davor. Und heute
wirklich? Ja, du kompensierst jetzt.
Nein.
Aber wie ist es so?
Ich versuche mal eine Kurzfassung zu machen.
Mach sie ganz lang. Wir wollen alles hören.
Okay, also.
Aber du bist ursprünglich aus München.
Nein, Wiese. Überhaupt nicht. Ich bin aufgewachsen im schönen Niederrhein in Nordrhein-Westfalen in einer winzigen Stadt namens Wesel. Und hab dort ganz
Nordrhein-Westfalen-Wesel, okay.
Genau, und hab dort ganz klassisch in meiner Jugend nach meiner mittleren Reife, Schulabschluss, eine Energieanlagen-Elektronikerlehre begonnen. Ohne so richtig.
Kurz für den Zuhörer.
Elektriker.
Eigentlich für mich, ja. Also ein Elektriker.
Ich sollte Elektriker werden. Ob ich das wollte, stand nicht in der Frage, weil in dem Alter weiß man noch gar nicht, was man haben will.
Ja.
Aber ich hatte schon einen Traum. Ja. Ich wollte schon als Kind immer Fotograf werden. Und ich hatte so ein bisschen die Kamera von meinen Eltern im Urlaub immer geklaut, weil die das nicht so richtig konnten. Und dann habe ich die Fotoalben gemacht. Das war so mein Talent, meine Leidenschaft. Aber wie das so ist, in so altbürgerlich-konservativen Haushalten, sowas wird ja nicht gefördert oder so. Ja.
Hast du Geschwister?
Ich habe einen älteren Bruder, genau. Und mein großer Wunsch, mein großer Traum aus der Jugend war, ich wollte mal so National Geographic Abenteurer werden. Ja.
Und das war also ab 18, 19 oder so?
Nee, viel früher als Kind, schon mit 10 Jahren oder noch früher. Ja. Diese Bilder, diese Reisen, ich habe die Hefte gesammelt und diese fernen Welten, großartig. Ja. Das war mein Traum.
Du wolltest nie vor der Kamera stehen?
Niemals.
Nie?
Also ist mir bis heute unangenehm. Ja, gut, der Hörer sieht es nicht, aber ihr könnt jetzt denken, okay, könnt ihr auch machen. Habe ich auch gemacht, da komme ich jetzt zu. Ja. Diese Lehre wurde dann abrupt gebrochen oder beendet, kurz vor Schluss, weil ich auf so einem Model-Wettbewerb, ja, also das gab es damals auch. Es gab noch kein Internet, es gab auch kein Heidi Klum, aber es gab so kleine Veranstaltungen, wo man quasi neue Gesichter gesucht hat. Und da haben mich zwei Kumpels in der Disco nachts mit hingeschleppt und mich da einfach angemeldet.
Ja. Und da wie das heute so geht.
Ja, wie das so ist heute mit Kumpels. Und ich habe da einfach mitgemacht, mir nichts beigedacht. Aber das war dann damals der Startschuss in diese Model-Karriere, die ich damals ja ungefähr 10 Jahre durchgezogen habe. Und in dieser Karriere oder in dieser, ja, wie soll ich sagen, in dieser Phase des Erwachsenwerdens als Mann, ja, bin ich um die ganze Welt gereist. Ja. Also diese ganze oberflächliche Kacke, Jetset, dieses ganze klischeehafte Model-Business habe ich voll mitgemacht, durchgelebt und alles andere als positiv, wenn ich das jetzt hier so dem Hörer vermitteln würde. Ja. Es ist ein brutaler Kampf, eine kranke Szene, würde ich heute sagen, ja, die wirklich alles andere als gut ist für so junge Menschen. Ja. Und aber ich habe es genossen zu reisen, die Welt zu sehen und habe nie vergessen, dass ich ja noch meine Kamera bei mir habe. Und somit habe ich das eine mit dem anderen verbunden, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, cool, ich kann hier in dieser Branche jedem Fotografen auf die Finger schauen und genau checken, wie er das macht. Ja. Mhm. Und somit habe ich quasi eine zweite Ausbildung gemacht. Ja. Ich habe die Fotografenausbildung von großen weltweiten Fotografen kennengelernt und habe mich dann selbstständig gemacht in München. Habe gesagt, was ihr könnt, kann ich auch. Bin nach München gezogen, habe aufgehört zu modeln und habe ein Fotostudio eröffnet und war von dem Tag an Modefotograf. Ja. Also ich habe mich genau derselben Branche bedient. Nicht unbedingt, weil ich es mochte, aber ich kannte mich am besten aus. Ne? Und,
ja klar, weil du halt 10 Jahre Erfahrung hast, genau. Wusstest genau, wie man das macht.
Genau, wie man was? Genau Männer und Frauen ja in der Mode positioniert, hinstellt, mit denen arbeitet, dass man für diese ja, Katalogwelt, Editorialwelt da draußen, für die High-Glanz-Magazine Fotoshootings macht. Und da war ich sehr gut drin, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich hier nicht wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal kreieren kann, weil auch hier die Konkurrenz so brutal groß ist. Ja? Also heutzutage kann jeder den Saturnrennen sich eine Kamera holen und ist er auch Fotograf. Ja? Das ist ja ein einfaches Spiel.
Oder das Handy.
Aber was kann oder nicht, ist im Prinzip ist es nicht irrelevant, aber wenn das Bild am Ende gut ist, weil er gut retuschieren kann, dann hat er eine Chance da draußen auf dem Markt. Und der Rest ist halt echt Hardcore-Ellenbogen-Konkurrenz. Mhm. Ne? Es gibt ja heute keine Ikonen der Fotografie mehr wie Peter Lindberg, Helmut Newton. So was gibt es heute nicht mehr. Wir sind alle Fotografen mit unseren Handys. Und da habe ich gemerkt, okay, es frustriert mich so ein bisschen. Ne? Mhm. Und mein eigentlicher Traum war es doch, die Fotografie und die Reisen und die Kulturen der Länder, sowas. Ne? Und dann ja, kam es irgendwie, ich mache jetzt einen kleinen Sprung, kam es zu einer Begegnung, ich möchte fast sagen, in so einer Art Midlife-Crisis in meinem Leben. Da war ich gerade mal 30, aber ich habe mir echt Gedanken gemacht, ja, wie lange ich in dieser Modewelt sein will. Mhm. Und dann traf ich den Dalai Lama und ich habe ihm einen Brief geschrieben. Genau, ich habe dem Dalai Lama einen Brief geschrieben und er hat auch geantwortet und dann haben wir uns kennengelernt. Und das war eine coole Begegnung. Und von dem Moment an hat er mir in einem Gespräch eine ganz simple Frage gestellt. Ja. Er hat gesagt, Jörg, was willst du eigentlich im Leben machen? Und mir fiel nichts Besseres ein, als von Grund auf ehrlich ihm zu antworten, wie ich als Kind geträumt und gedacht habe. Ich habe gesagt, ich würde gerne National Geographic-Fotograf werden. Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, mach das doch einfach. Als wenn es so einfach wäre. Ja. Ja. Bin nach Hause gefahren und habe mir gedacht, okay, shit. Nein, ich bin nicht nach Hause gefahren. Ja. Ich hatte dann ein paar Stunden Zeit und habe drüber nachgedacht. Und in dieser Nacht ist etwas ganz Großartiges passiert. Ich war positiv beseelt durch die Begegnung, durch die Gespräche mit ihm und habe ihm in dieser Nacht ein Versprechen gegeben. Ich habe ihm versprochen, ihm zu helfen. Ich habe ihm versprochen, nach Tibet zu reisen, sein Land zu erkundschaften, wie es vielleicht noch keiner vor mir gemacht hat oder in dieser Zeit heute es einfach nicht möglich war, dieses Land zu bereisen, um zu gucken, wie die Kultur der Tibeter unter dem Druck, unter der Okkupation der Chinesen heute klarkommt und wie diese vielen Generationen nach seiner Flucht es schaffen, an ihn heute noch so tief und innig zu glauben. Ja? Mhm. Weil er ist ja bekanntlich Flüchtling und darf nie wieder Tibet bereisen. Ja? Und ich wollte ihm ein Stück seiner Heimat zurückbringen. Und somit habe ich mich auf eine sehr gefährliche Reise für 100 Tage begeben, durch ganz Tibet. Und dann bin ich irgendwann wiedergekommen und habe das National Geographic geschickt und die Jungs sagten, ja, das ist ja Wahnsinn. Und dann war ich National Geographic-Fotograf.
Wow.
Und ab dem Moment geht's weiter, ja. Dann geht's weiter. Dann hatte ich zum ersten Mal Kontakt zu den Medien, so wie wir sie heute kennen. Podcast, Fernsehsendung, Radiosendung. Ne? Das war alles wieder eine ganz andere Geschichte von mir. Und dann fing ich auch an, Reden zu halten. Ja? Ich habe von meinen Expeditionen berichtet und wurde quasi Vortragsredner und habe gemerkt, okay, das ist eine wunderbare Chance, meine Leidenschaft zu vermitteln, gleichzeitig Geld zu verdienen und auch ein sicheres Einkommen für meine Familie, für meine Frau, für mein Kind in München, das eine Existenz aufzubauen, weil das hatte ich vorher nicht. Ich war früher rastlos und habe aus dem Koffer gelebt. Und somit habe ich mich quasi sesshaft gemacht, auch wenn diese Reisen extrem aufwendig und lang sind. Aber das bin ich heute noch. Ja, ich reise um die Welt und habe sehr investigative Themen auf dem Zettel, die versuche ich auszuarbeiten, und das sind meist sehr, sehr aufwendige Expeditionen auf der ganzen Welt.
Als du dann so um die 30 die Midlife-Crisis hattest und dann den Brief geschrieben hast und die 100 Tage Tibet, wie viel Zeit ist da so vergangen?
Ich glaube genau ein Jahr, also so eine
Really?
Ja, das ist viel. Man muss
Nein, das ist so wenig.
Ach so, wenig. Okay.
Ich dachte, das ist jetzt so, okay, ja, das sind so 5 Jahre und sowas, aber also, ein Jahr.
Ja, ich habe dem Mann das versprochen, ne? Und wenn man dem Dalai Lama was verspricht, dann grundsätzlich, wenn man Menschen was verspricht, sollte man das einhalten, ja? Und das war so quasi nicht unbedingt unter 4 Augen, das war öffentlich. Also viele einflussreiche Menschen an diesem Abend, an diesem Tisch haben das mitgekriegt, dass ich ihnen diesen Brief gegeben habe, dieses Versprechen. Und da hat man so ein bisschen Druck, ne? Ich meine, wenn man das jemand was verspricht, muss man das einhalten.
Und wann hast du deine Frau kennengelernt?
Die habe ich vorher kennengelernt. Die habe ich in der Modebranche oder als Model schon kennengelernt. Damals in Südafrika, in Kapstadt. Und die wird mich umbringen dafür, dass ich das Jahr nicht weiß.
Nein.
2006? Scheiße.
Nein, wir haben geheiratet 2006.
Das so. Okay, kann man das schneiden? Ja. Nein, wir kennen uns lange. Wir sind glücklich verheiratet seit 15 Jahren und haben einen Sohn, der ist 9 Jahre.
Oh, wie schön.
Könnt ihr alle Mathe da draußen rechnen?
Ja. Und das ist doch schön.
Ja.
Und was macht sie? Sie war Model und...
Sie war damals Model und ist heute quasi Teil des Teams meiner Marke, möchte ich mal fast so sagen. Also wir sind ein fester Bestandteil einer 2-Mann-Show in meinem Büro und koordinieren alles mit noch vielen anderen Leuten, die uns helfen. Aber man muss sich vorstellen, wenn ich so komplexe, große Reisen mache, dann muss auch zu Hause der Betrieb weiterlaufen. Ja? Das heißt, meine Frau kümmert sich dann um alles. Sie ist sehr gut am Computer retuschieren, sie beantwortet alle E-Mails, hält die Kontakte, Netzwerken und so weiter, Social Media, das macht alles meine Frau, wenn ich mich da
draußen... Wie war das für Sie, diese Reise, diese 2 großen Reisen? Also das muss ja...
Ja, ich glaube, meine Frau hat mittlerweile ein Urvertrauen zu mir, sie weiß, ich komme wieder, ja, und so schnell haut mich da draußen nichts um, aber in der Zeit, wo man weg ist... da müssten wir sie jetzt fragen. Klar, hat man da Bedenken, aber am Ende krieg ich das ja gar nicht mit, ob sie Bedenken hat oder nicht.
Darauf kann man sich auch nicht konzentrieren.
Nein, also überhaupt nicht. Ja, also wenn ich zurückkomme, ist die Freude überwiegt, und ich höre dann von Eltern oder Freunden, wie viel Sorgen die sich gemacht haben. Aber meine Frau steht immer zu mir und erzählt mir gar nichts von ihren Sorgen. Und das ist ein wunderbarer, schätzungsweiser Mensch, wissen, dass sie 100% bei mir ist, ja, und das ist großartig.
Das ist so wunderbar. Also, da muss man sagen, auch wenn man kritisch dieser Modelwelt und so, aber das ist ja eine Partnerschaft, das ist ja was, wovon man wirklich nur träumt. 15 Jahre, ein gemeinsames Kind und dann so eine Unterstützung.
Ja.
Also, das ist,
Hi Saskia, I love you.
It's good, it's down. Yeah. It's very nice. Very nice. Jetzt machen wir weiter. Wo geht's jetzt lang? Ich wollte noch sagen, ich hatte nämlich, weil du von den Helden gesprochen hast, kennst du, ich wollte jetzt ein kleines Shoutout machen zu Gotbag.
Nee.
Das ist nämlich eine Gotbag. Firma, die haben mir mal geschrieben, und die machen Rucksäcke aus allem, was aus dem Ozean, aus Plastik aus dem Ozean.
Okay.
Und das fand ich...
hört sich als erstes mal gut an.
Ja.
Aber ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also ich kontrolliere solche Firmen immer ganz gern und ich werde mir den Namen aufschreiben und mal genau hingucken. Also ja. Grundsätzlich finde ich das super. Wir können ja. viel aus alten Fischernetzen machen. Es gibt ja auch unterschiedliche Firmen. Eine hier in Hamburg, Bracenet zum Beispiel. Das sind großartige Dinge. Ja. Aber es gibt ganz viele Fake-Firmen, die so tun.
Ist das Plastaway? Was du gerade gesagt hast?
Nee. Na, das ist wieder was anderes. Ja. Aber es gibt einiges da draußen und genau darauf zielt auch letztendlich meine Datenbank ab. Ich muss ganz genau gucken, wer da draußen wirklich was Gutes macht und wer sich an irgendwelchen emotionalen Themen anhängt und irgendwas da draußen in der Marktwirtschaft. Aber
verstehe.
Grundsätzlich geil. Also ich möchte mir die Firma, die du mir gerade gesagt hast, gerne angucken
ja.
und mal nachschauen.
Also glaubst du, dass das so ein bisschen so wie dieses Bio, also auch nur weil Bio draufsteht, also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine mit dem,
oh,
dass,
ja,
das ist so ein
es steht heute überall
Thema
auf.
Ist.
Ja, ja, überall, ja.
Also Bio steht, das ist ja nicht
richtig,
markengeschützt,
richtig.
Deswegen kannst du es draufschreiben und du denkst, ja. du bist im... So,
ich glaube, der Hörer weiß ganz genau, was ich meine. Wir werden irgendwann ganz schnell verunsichert. Ja? Wenn wir heute losrennen und einkaufen, steht gefühlt überall Bio drauf.
Ja,
und es kostet alles überall irgendwie mehr. Und ist das überhaupt Bio? Und wie ist das zu klassifizieren? Ja? Wo ist der Unterschied? Und warum ist das andere auf einmal schlecht, nur weil es auf einmal ein Bio-Siegel gibt? Ja? Also da muss man ganz doll aufpassen. Und auch das hat was mit Wissensstand und Information zu tun. Deswegen... mein Appell immer noch, wir werden diese weltweite Datenbank aufbauen, um den Menschen geprüftes Wissen zu geben. Ja? Wie rette ich die Ozeane? Was kann ich tun? Wie kann ich täglich in meinem Konsumverhandeln agieren? Ja? Wo sind die Standards? Wo sind die Do's and Don'ts?
Und das können wir die ein bisschen vielleicht durchgehen? Was sind denn so die Do's and Don'ts? Oder was ist denn jetzt so als wirklich...
Ja.
Richtig, ja. Autonomalverbraucher, der Durchschnittsmensch aller
ja.
Zeiten.
Also grundsätzlich, ich bin der Meinung, also ich bin jetzt nicht so ein krasser Öko-Aktivist, der sagt, ich fliege jetzt nicht mehr oder so. Ich muss fliegen für meinen Beruf und ich fahre auch ein großes Auto, weil ich meine, das ist immer im Verhältnis, muss man das individuell betrachten. Wer braucht ein großes Auto? Nur mal ein Beispiel zu nennen. Ja? Ich bin Referent, habe meine ganze Technik mit, meine Bücher und es geht nicht anders. Ja? Ich muss ein Boot ziehen zum Beispiel, ja? Ein Wohnwagen,
ja.
was auch immer. Ja? Ich fahre in Urlaub mit meinem Wohnwagen übrigens.
Ja.
Aber das ist individuell.
Und dein Jet, weißt du, hast ja noch dein Jet.
Mein Jet, den ich gepostet habe gerade. Ja. Ja, das gibt Ärger. Das war kein Jet, das war ein Wohnmobil.
Er hat ein Jet. Meine Damen und Herren.
Ja, genau.
Er ist mit dem Jet hier hingekommen.
Mit dem Jet nach Hamburg geflogen. das ist ein sehr komplexes Thema und da muss jeder so ein bisschen schauen, was er tut für sich selbst. Aber man darf nie vergessen, wie das Verhältnis zu Deutschland und jedem Bürger zum Rest der Welt steht. Ja? Wir sind eine kleine Nation, wir sind sehr wohlhabend, wir haben das Wissen, die Technologie und das Geld, um da draußen in den armen Ländern viel zu erreichen und viel zu verbessern.
Mhm.
Das heißt, wir müssen gar nicht an erster Stelle der Mega-Öko werden und das raushauen. Wir sollten viel, viel lieber mit unserem Wissen und mit dem guten, gesunden, ruhigen Geistesverstand versuchen, da draußen in der weltweiten Wirtschaft, in den großen Summen, in den großen Verhältnissen was zu bewegen und zu verändern. Und ich glaube, das ist das, was die Erde dringend braucht und ein Gleichgewicht erzeugen kann.
Mhm.
Aber grundsätzlich, klar, Plastikstrohhalme verbieten, sowas ist großartig, ja, oder die ganzen Kaffeebechern, die jetzt wegkommen durch Firmen wie Recap und sowas, ja. Das sind große Innovationen und ich glaube, hier brauchen wir noch viel mehr Startups, viel mehr junge Leute, Innovatoren, die sagen, hey, man kann das auch ganz anders machen und der Kunde wird das lieben, ja. Das ist ja alles Marketing heute.
Ja, das stimmt. Wie ist das denn, wenn man, fühlst du dich manchmal überwältigt? Weil wenn man einmal anfängt, und einmal all diese schrecklichen Sachen sieht, bist du, wie kann man, weil man kennt ja dieses selektive Informationen aufsammeln. Der Mensch kann ja einfach, wenn ich die Nachrichten jeden Tag angucke, werde ich ja überwältigt, da kann ich ja gar nicht mehr rausgehen, das ist einfach unfassbar, ja. Leid und Terror und schreckliche Sachen. Und deswegen beschützt man sich ja normalerweise, also oder beziehungsweise dein eigenes Gehirn beschützt dich und macht selektives Aufnehmen. Und wenn man so aware ist oder da ist und das sieht, wie gehst du deinem Alltag damit um oder wie überwältigend ist das?
Also es ist immer wieder eine Art der Anpassung. Also wenn ich viel in der dritten Welt unterwegs bin, dann sehe ich Dinge, von denen ich aber vorher schon gewusst habe, dass sie extrem schockierend sein werden. Ja? Aber ich weiß, dass es heute alles in einem komplexen Kreislauf dieser Erde, unserer Zeit entstanden ist und bin dann jemand, der sehr realistisch die Ursachen herausfindet und das analysiert. Ja, aber das ist jetzt nicht so schockierend, dass ich dann nach Hause komme und denke mir, oh mein Gott, wer bin ich hier in Deutschland? Ja?
Ja.
Die Akklimatisierung nach so einer Reise ist aber immer noch ein bisschen hart, weil man hat dann immer so ein paar 4-5 Tage, wo man dann denkt, oh shit, ja, ich bin hier in München in dieser Konsumwelt und komme gerade aus Haiti, aus der dritten Welt, wo Leute im Müll versinken. Das ist krass, ja. Also man schärft seine Sinne, man lernt jeden Tag dazu. Aber für viele andere Menschen da draußen, die diese Chance nicht haben, um die Welt zu reisen, um sich sowas anzugucken, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Ja? Aber ich bin da eher so der Realist draußen. Ja? Mich schockiert wenig. Ich kann mir echt vorstellen, wie das ist da draußen. Und ich habe es oft erfahren, habe viele Jahre in der dritten Welt gelebt. Was mich schockieren würde, ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann oder überhaupt nicht in meinen Kopf kriege, wie zum Beispiel Kriege. Also ich könnte niemals eine Kriegsberichterstattung machen. Ich glaube, das würde mir bis in alle Knochen und Adern für den Rest meines Lebens psychischen Schaden anrichten. Aber alles andere schaue ich mir gerne an und arbeite das journalistisch auf, um das weiterzuleiten, um das in meiner Art der Darstellung zu vermitteln.
Wie viele National Geographic-Fotos hast du denn bis jetzt dann gemacht?
Das kann man so nicht sagen. Also ich kann mal ein paar Zahlen raushauen. Also auf jeder Reise, die ich mache, entstehen ungefähr 20.000 Bilder. Und davon gibt es eine Auswahl von 400, 500, die dann lizenziert werden von National Geographic und in so einem Bildband kommen. Und das ist jetzt mein drittes Buch. Ja, jetzt kann man sich das ein bisschen ausrechnen. Danach kommen Fotos, die einzeln an Magazine rausgehen oder im Online-Bereich oder mal im Print gehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie viele, aber es sind ein paar hundert. Ja.
Wow, also das heißt, der kleine Junge hat seinen großen Traum erfüllt.
Ganz genau, ganz genau.
Was gibt es denn dann noch dann?
Was ich noch vorhabe, schöne Frage.
Ich stelle nur schöne Fragen.
Elon Musk, Richard Branson, hört ihr zu? Weltall würde mich sehr interessieren. Schwierige Frage. Also ich werde jetzt erstmal das Projekt Heroes of the Sea, diese Datenbank ausarbeiten, entwickeln, mit Hilfe vieler Unterstützer groß machen und das laufen lassen. Dazu werden wir eine Firma gründen. Das ist nochmal ein Riesenprojekt. Also das ist noch nicht Ende. Aber mit Sicherheit werde ich ganz schnell irgendwann wieder Fernweh bekommen und mich einem neuen Thema widmen. Was ich sehr spannend finde, ist das Thema Sand, Raubbau an Sand und im Allgemeinen die Sahara. Ja? Ich habe so ganz rudimentäre, klassische Gedanken, wie ich reite auf einer Kamelkarawane einmal durch die Sahara. Ja? Das würde ich noch gerne machen. In ein paar Jahren.
Hast du schon mal ein Kamel geritten?
Ja, bin ich schon mal. Ägypten, Marokko habe ich schon mal gemacht.
Macht das Spaß?
Großartig. Wobei ich sagen muss, man läuft die größte Zeit und zieht das Kamel hinter sich her. Also,
ne? Eigentlich. Also, dann gehst du spazieren mit dem Kamel.
Ja, es ist ein wichtiges Tier in der Wüste. Ja? Also, ist aber nicht jetzt so, wie man sich Reiten vorstellt. Ne?
Ja, klar. Das ich kenne es nur von den Filmen. Ich glaube, ich habe einmal ein Kamel gesehen.
Es geht.
Sahara. Weiß noch nie. Sand.
Was willst du noch wissen?
Nee, das ist du. Ich bin Schachmatt, du bist Schachmatt. Nee, ich bin Schach. Nee, ich kann kein Schach spielen, aber das ist alles Helden der Meere.
Helden der Meere. Auf Englisch heroesofthesea.com. Wenn ihr das hört da draußen, findet ihr jetzt noch die Atlantiküberquerung mit Bildern und Blogs und seht, wie dieses Abenteuer war. Aber nur zum Verständnis, das wird die weltweite Datenbank, dessen Domain dann irgendwann umgedreht wird. Ne? Wir lassen den Platzhalter, um die Webseite zu entwickeln. Und sobald die fertig ist, wird unter derselben Domain Heroes of the Sea diese weltweite Netzwerkplattform entstehen.
Okay.
Und bis dahin könnt ihr unsere verrückte Ruderaktion angucken. Das ist großartig.
Verrückte Ruderaktion. Ich habe schon Schwierigkeiten beim Sport, da gibt es doch dieses Ruderding.
Ja.
Ja, da gehe ich immer drauf und merke, oh, das ist zu anstrengend.
Ja.
Und dann gehe ich wieder ab.
Ja, wir haben ja lange auf diesen Geräten trainiert und es war ganz lustig in München oder im Fitnessstudio oder bei sich zu Hause. Wir hatten alle so Rudergeräte und saßen dann immer da drauf, so 1-2 Stunden. Das wird dann schnell langweilig, dann haben wir irgendwie Netflix oder Amazon geguckt oder Podcast gehört.
Ja.
Auch das wird dann irgendwann langweilig und dann so, oh man, eine Stunde um. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir 5000 Kilometer, das ist in der Distanz wahrscheinlich mehr als jeder Sportruderprofi jemals in seinem Leben gemacht hat, sind wir da rüber gerudert. Ihr könnt euch vorstellen, welche Schmerzen das sind am Popo, ja, und an den Händen und an den Füßen. Und vielleicht könnt ihr auch euch vorstellen, dass keiner von uns jemals wieder auf dem Rudergerät sitzen möchte.
Ja, das glaube ich.
Ich habe meine Maschine nach der Rückkehr sofort verkauft und will nie wieder auf so einem Rudergerät sitzen. Völlig crazy.
Ich habe ein Foto gesehen, du hast relativ viel auch viel abgenommen, oder? Wie viel?
Ja, wir haben, also vor der Reise haben wir uns erstmal versucht, so ein bisschen Speck anzufuttern. Wir haben einfach alles gefuttert und viel, ja, im Hotel das ganze Buffet leer jeden Morgen, obwohl wir gar keinen Hunger hatten. Das ist essentiell wichtig, weil man verbraucht so viele Kalorien. Und wir haben uns das ausgerechnet, wir kamen auf 5000 Kalorien am Tag, was eine unfassbar hohe Menge an Essen ist, ja, die wir hätten zu uns nehmen müssen auf dieser Reise. Aber das war die Theorie, ja. In dieser Reise selbst, in diesem Ozean, in diesem Boot mit all seinen Schwierigkeiten, konnten wir nicht so viel essen. Man hatte auch nicht so viel Hunger. Mhm. Ja. Das führt dann unweigerlich dazu, dass man extrem abbaut. Und ich habe 12 Kilo abgenommen. Der Rainer hat 18 Kilo abgenommen. Wow. Und beim Andi weiß ich es gar nicht. Ich glaube auch irgendwie 10. Also das ist schon extrem. Ja. Das ist schon extrem. Aber alles gut. Ja. Jetzt also auf meinem Instagram-Account, Yorkhof ist York, einfach mit YORK wie New York, könnt ihr diese Geschichte sehen. Ihr könnt erfahren über die Ozeane, die einzelnen Projekte. Ihr könnt sehen, wo ich im Fernsehen, im Radio, im Podcast bin, um genau darüber zu sprechen, wie wir es jetzt gerade auch tun. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, weil ich bin nicht so der Influencer, der aus der Zeit der Anfänge von Instagram kommt. Und muss ich ganz ehrlich sagen, ich gebe mir Mühe. Aber das muss alles noch wachsen.
Du hast, am Anfang hast du das über Kickstarter gemacht oder hat das angefangen?
Genau. Ja, genau. Das ist eine schöne Geschichte, genau. Ihr müsst euch vorstellen, oder viele werden sich fragen, hey, wie finanziert er sich, ja, wie macht man sowas? Und da trifft man mich tatsächlich an einem sehr empfindlichen Punkt, weil ich komme nicht aus reichem Hause oder habe Geld geerbt oder sonstiges. Das heißt, ich muss immer versuchen, Sponsoren, Kooperationspartner, Geld sparen, bis ich so eine riesige Reise finanzieren kann. Ja, das ist nicht so, dass National Geographic einem Geld gibt und dann mach, was du willst oder so. Im Gegenteil, ja. Also man muss das selber alles fertig machen und hat dann die Möglichkeit, das anzubieten und zu verkaufen. Aber davor muss man in Vorleistung gehen und 100% riskieren. Und das macht man parallel, während man zu Hause auch noch Kosten und Familie hat. So, und damals hatte ich noch einen großen Unterstützer im Kamerabereich und bei der letzten Reise zu den Ozeanen hatten wir uns überlegt, wir drehen auch einen Film. Das heißt, ich brauchte auch ein Kamerateam. Mhm, und das heißt, das Team wurde viel, viel größer und das muss alles bezahlt werden. Und wer im Filmbusiness sich bewegt, weiß, was man da am Tag verbrennt. Und da habe ich, ohne jetzt lächerliche Summe zu sagen, aber in diesem Ausmaß, was man sich vorstellt, eine 100-tägige Reise durchzuführen auf der ganzen Welt mit einem Team, ich habe eine Kickstarter-Kampagne gegründet, mit dem Ziel, 100.000 Euro zu erreichen. Mhm. Und bin total gescheitert. Ja. Ich bin total gescheitert, weil zum einen kennen die meisten Deutschen, glaube ich, diese meisten Crowdfunding oder dieses Kickstarter noch nicht.
Ja.
Und zum anderen hatte ich kein schlüssiges Produkt. Ja. Ich habe irgendwie keine Tasse verkauft, die man hätte kriegen können für 5 Euro oder so.
Ja.
Ich hatte eine Vision. Ja. Und da hätte man maximal ein Buch oder einen Film, eine DVD kriegen können. Ja. Und da habe ich mich sehr schwer getan. Also im Netzwerk haben viele Freunde mitgeholfen, aber wie viele Freunde muss man haben, um 100.000 Euro
zu bekommen? Ja.
Und habe mich glücklicherweise durch eine tolle Begegnung eines Freundes, dem Lars, hier in Hamburg, die hat dazu geführt, dass er mir die Chance gegeben hat, auf eine Konferenz aufzutreten. Das war damals die DLD-Konferenz in München. Und im Zuge dessen durfte ich auf den Weltwirtschaftsgipfel nach Davos gehen. Und das war 8 Stunden, bevor diese Kickstarter-Kampagne auslief und mir fehlten noch 60.000 Euro.
Und die hast du so bekommen?
Genau.
Wow.
Das war die Plattform, das war der Abend, ein unvergesslich schlimmer Abend für mich. Also ich war
so viel Druck,
völlig demotiviert. Ich habe nicht daran geglaubt, das zu schaffen. Und mein Freund Lars hat gesagt, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Glaub an dich, glaub an dich, glaub an dich. Und man ist eigentlich das Gegenteil von ich glaub an mich.
Ja, ja.
Und reist nach Davos. Hallo, ich kannte das aus dem Fernsehen. So, was war nochmal Davos? Das ist doch da, wo die Präsidenten in der Schweiz in den Bergen über irgendwas reden. Ne? So mehr wusste ich darüber nicht. Und dann stehe ich da und muss in wenigen Stunden diese Bosse dieser Welt, diese CEOs, in ein paar Sekunden von meinem Projekt erzählen. Mit und die auffordern zu spenden und zwar in derselben Sekunde.
Wie? Wow. Mhm. Und wie lange war deine Rede?
Das in Davos waren das einzelne Kontakte auf der DLD-Konferenz, glaube ich, 15 Minuten. Aber man ist dann unter diesen Menschen. Das ist ja sehr selektiert und reserviert. Mhm, ne? Wer kommt da hin? Wer hat welchen Badge? Und ich hatte diese Karte, ja, von, da wussten die Leute, aha, der hat was zu sagen. Der hat so eine rote Karte, der ist hier, weil er Speaker ist. Das heißt, man hat leichten Zugang zu den Menschen und die hören einen auch gerne zu. Ja.
Genau, aber in Sekunden müssen die wissen, okay, ist das etwas, was ich...
Ich habe mir eine Stoppuhr geguckt, genommen, und also auf meine Armbanduhr. Ich habe gesagt, egal welcher CEO, welcher Superboss da draußen jetzt in Davos kommt, und ich rede wirklich von großen Menschen, ich nehme mir nur 5 Minuten, erzähle denen, worum es geht, gib dir meine Visitenkarte. Auf der Visitenkarte steht drauf, help me, we have 8 hours left. Ja? Und dann bin ich zum nächsten gegangen, hab den da stehen lassen und der so, hä, what the fuck, ne?
Dann, ach, toll.
Und dann
und nicht ewig weitergequatscht und dann
nein,
irgendwie so
ging ja Dings. Nicht, ja, ging ja, klar, nicht. Ich hab mir ausgerechnet.
Help me, we have 8 hours left.
Das ja, wie viele Leute musst du sprechen, um 60.000 zu kriegen, ja? Das ist ja nicht so, dass der da irgendeiner so eine Summe überweist. Das sind ja kleine Beträge. Mhm. Ja, und dann bin ich irgendwann total fertig in meiner WG eingepennt. Also ich kann mir ja kein Hotel leisten in Davos, ja, also never. Und dann bin ich da irgendwo auf einer Matratze eingepennt nach dritten Gin Tonic für 150 Euro, völlig am Arsch, und wach morgens auf und guck auf mein Handy und gesehen, meine Frau hat mich versucht anzurufen und hat mir WhatsApp geschrieben. Die hat nur gesagt, was hast du letzte Nacht getan? Hast du mal auf unser Konto geguckt? Ich so, nee. So, du hast es geschafft. Ich so, das gibt's ja wohl nicht, ne? Voll Kopfschmerzen, Aspirin. So, was habe ich getan gestern Nacht?
Oh, toll.
Aber ich sag's euch da draußen, das war das Schlimmste in meinem Leben. Ich würde vorher nochmal den Atlantik überreisen, ich würde nochmal nach Tibet, ich würde dreimal zum Mond fahren, bevor ich nochmal so eine Kickstarter-Kampagne aufsetze. That's das not easy. Also an alle, die glauben, das ist ein einfaches Spiel, da draußen zu betteln, never, never, ever. Das ist Psychoterror.
Psychoterror. Ist ein gutes Schlusswort.
Psycho.
Nee, das, ja, aber du hast es geschafft.
Ja.
Das ist schon, also dieses die Telefonat oder dieses, wenn du aufwachst und merkst, so krass, du hast es in 8 Stunden geschafft, so viel Geld zusammenzukommen und du kannst das alles machen, das ist schon,
ja,
das ist schon.
Werde ich nicht vergessen, ich bin dann mit der Regionalbahn zurück nach München gefahren, ganz alleine, kein Mensch sitzt in der Regionalbahn von Davos nach München, die haben wahrscheinlich alle einen Privathelikopter.
Ja. Ich saß, du hast da, deinen Jet gelassen.
Der war in der Reparatur.
Ja.
Ich werde nie vergessen, ich habe aus dem Fenster geguckt und bis zum Himmel gegrinst. Ja. Ich habe bis zu den Ohrenwinkeln gegrinst und konnte das nicht fassen. So, hoffentlich ist es kein Tippfehler. Hoffentlich ist es kein Fehler im System. Ne? Großartiger Moment. Ja.
Ja, weil das ist ja schon, wenn man es nicht schafft, dann muss man das ja alles wieder zurückgeben.
Richtig, das wussten die meisten nicht. Die haben gedacht, ja, mein Gott, mach dir
dann
keine
mach
Sorgen.
Dann halt, machst du mit 40.000.
Genau, ja. Pustekuchen, wenn man die Summe nicht erreicht, dann ist alles
weg. Ja.
Und das ist ein Kapitulieren in der Öffentlichkeit vor allen Freunden. So, ich habe schon meine Hosen runtergelassen, aber jetzt habe ich mal richtig verkackt. Mhm. Ich habe an diesen Gedanken nicht halten können und habe gedacht, ich versinke im Boden, wenn ich das hier nicht hinkriege.
Ja.
Und dann stehst du in Davos, ne? Und Vollgas. Ja.
Ja, also was jetzt in dieser Stunde, was so auffällt, sind auch diese Begegnungen, diese zwischenmenschlichen Begegnungen, die du jetzt im Laufe deines Lebens so hattest, dass die eigentlich große Auswirkungen haben. Also dieses einmal was sagen und auch 2-3 Mal, dass du vom Herzen sprichst und sagst, ja, okay, was ist der größte Traum? Eigentlich über den Ozean oder halt hier, okay, ich will eigentlich National Geographic werden. Oder
eigentlich hat das was mit Träume zu tun, mit kindlichen Gedanken. Ja? Wir hatten alle mal Träume in unserer Jugend und danach endet man in irgendeinem Beruf, in irgendeiner Routine und wird irgendwann unglücklich. Ja? Aber wenn wir uns immer daran erinnern, was wir wirklich vom Herzen machen wollten oder welche Hobbys, welche Leidenschaften, hey Leute, baut die aus, gebt euch Zeit, macht das. Ja? Work-Life-Balance, das ist das Wichtigste im Leben. Du kannst nicht nur Geld scheffeln und irgendwann unzufrieden da in deinem Porsche sitzen und sagen, ey, wow, ich bin hier der oder der. Ne? Mhm. Never, du wirst niemals glücklich, wenn du dir nicht deine Träume erfüllst. Und daran muss man festhalten, sich zurückerinnern. Wie habe ich gedacht als Kind? Wie war das? Dieses unbeschwerte Gefühl, glücklich zu sein.
Leichtigkeit.
Klar. Das habe ich mir erfüllt.
Aber ich habe immer nur als Kind vom Porsche geträumt. Das ist mein
Problem. Ach so, okay, das ist eine Ausnahme. Wenn du wirklich
Ich wollte nur einen Porsche.
Dann warum arbeitest du nicht bei Porsche und entwickelst dir deinen eigenen?
Stimmt. Und baue mir meinen guten Porsche, der
mit
E Porsche.
Ja, nicht mal eh, das machst du durch deine körperliche Tätigkeit, bewegst du diesen Porsche XXL SUV mit deiner Muskelkraft auf einer Leichtigkeit, wie es noch kein Mensch gesehen hat. Aber klar, du musst dazu 10 Freunde hinten einladen, die mittrampeln. Aber würde gehen.
Die haben dann alle Waden bis zum Gehtnicht.
Ja, warum nicht?
Ja, tausend Dank, dass du hier warst.
Sehr
gerne. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich habe schon das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg. Cool. Nur dadurch, dass ich mit dir spreche. Das ich fühle mich schon besser. Also ich habe meine gute Tat für heute schon gemacht. Nee, aber wirklich. Meine schönen, lieben, wunderschönen Hörer da draußen, folgt zuerst mal den Nie gehört Podcast und da wird ein Foto von dir gezeigt.
Von uns hoffentlich,
von uns,
oder?
Von uns, ja. Und dann ganz viele Verlinkungen zu all deinen Sachen werden da auch
großartig
zu sehen.
Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Ja,
vielen Dank.
Okay, jetzt winken wir nochmal ins Mikrofon. Wir winken nochmal ins Mikrofon.
Okay.
Ja, das
habt ihr das alle gesehen?
Ja, sehen es.
Das macht keinen Sinn, aber ich mach's trotzdem.
Danke, dass du hier warst.
Gerne.
Okay. Tschüss.
Tschüss. Ist hier eine Kamera?
Es gibt keine Kamera.